Herzlich willkommen bei Breaking Vet. Bei uns geht es um alles, was mit vier Pfoten oder der Tiermedizinwelt zu tun hat. Eure Hosts sind Karim und Jana, Tierärzte. Heute haben wir uns Gentests vorgenommen. Was ist die wissenschaftliche Grundlage? Wofür sind sie gut einzusetzen? Und wo liegen Limitationen? Ganz viel Spaß! Hallo Karim, wie geht's dir?
Hallöchen, hervorragend. Das Wetter ist schön, es ist alles in Ordnung.
Oh, es du ist hast Corona, super schön.
Alles ist fantastisch.
Es ist ein wunderbares Wetter, um in Quarantäne zu sitzen.
Fantastisch,
optimal.
Fantastisch.
Ganz
ja,
toll.
Hammer. Mhm. Ja, Frühlingsanfang, schön drinnen sitzen, geile Scheiße.
Ja. Aber Garten ist ja erlaubt. Ich habe mir gestern einen Sonnenbrand geholt.
Ach echt?
Ein bisschen rot bin ich. Ich bin eingeschlafen in der Sonne eventuell.
Im März?
Ja.
Ich habe kürzlich so ein Bild gesehen mit so zwei Afroamerikanern und einem sehr, sehr weißen Dude in einem Pool und da stand drunter Spot the Dermatologist. ja, genau. Ja, aber wie geht's dir?
Gut. Ich bin eingesperrt, aber gut. Wieder.
Okay, gut. Und du hast ein Hörnchen.
Ich habe ein Hörnchen. Gestern kam das erste Hörnchen der Saison.
Ja, sehr schön.
Ist schon ein bisschen endlich größer, also nicht ganz klein, vielleicht so irgendwas zwischen 6 und 8 Wochen.
Und was hat es?
Ein Schädelhirntrauma. Also es kam mit Nasenbluten und es wurde so zusammengekauert, auf einer Fensterbank sitzend gefunden. Es ist anscheinend irgendwie gefallen, entweder vom Baum auf die Fensterbank oder man weiß es nicht genau. Und dann wurde es Dämmerung und es wurde nicht mehr geholt und dann haben sie es mir gebracht und ja. Ganz munter.
Okay.
Noch nicht so ganz davon überzeugt, dass aus einer Spritze trinken cool ist, aber es kommt noch.
Okay. Süß. Heute hattest du ein Thema vorgeschlagen. Hattest du da eigentlich, sag erst mal ganz kurz, was das Thema ist vielleicht.
Gentests. Ja, ich hab Gentests. Meine Vorstellung war eine andere. Muss ich direkt Disclaimer vorweg schicken.
Was heißt das?
Also ich dachte mir, also pass auf, das kam daher, wir haben ja hier in der WG, also meine Mitbewohner haben einen Hund aus dem Tierschutz aus Rumänien und die haben zu Weihnachten so einen Rassebestimmungstest bekommen, wo du halt so einen Backenabstrich nimmst und das einschickst und dann wird dir gesagt, was da alles drin ist. Also ich meine, das ist ja, wenn du einen Welpen hast, gar nicht so doof, um irgendwie eine Idee zu kriegen, wie groß und schwer wird der denn vielleicht. Das war aber vollkommener Bullshit, was da rauskam. Also,
was kam denn raus? Das interessiert mich jetzt sehr.
Also irgend so einer von diesen amerikanischen, ich glaube Steph, M. Steph oder M. Pitbull, irgendwie eins von denen. Und erstens sieht sie so überhaupt nicht aus, zweitens kommt sie von der Straße aus Rumänien. Also das wäre schon ein bisschen unwahrscheinlich. Dann halt noch ganz, ganz viel anderes Zeug, was teilweise irgendwie vielleicht auch sein könnte. Und im Endeffekt waren es aber so, also diese Prozentzahlen, da stehen ja so Prozentzahlen drauf, wie viel Rasse zu wie viel da drin vertreten ist, waren so random verteilt, dass du dir gedacht hast, naja gut, dann hätte ich jetzt auch irgendwie einen Dartpfeil auf eine Rassetabelle werfen können. Oder ja. 5 Dartpfeile. Dass es halt für sie jetzt nicht wirklich irgendeine Aussage hatte. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, naja, erstens, wie wird es denn validiert? Und ich dachte mir eigentlich, okay, es gibt ja für diagnostische Tests, wissen ja jetzt inzwischen alle, so Parameter wie Sensitivität und Spezifität, die einem eine Auskunft darüber geben, wie gut dieser Test funktioniert. Ne? Jeder Test hat Fehler. Und ich dachte, okay, wie gibt man das denn bei einem DNA-Test an? Wie ist das denn validiert? Wie funktioniert die Qualitätskontrolle in dem Fall? Jo, ist nicht. Also, ich weiß nicht, ob du was gefunden hast. Ich nicht.
Ich habe ganz interessant, also es ist sehr spannend, weil ich dieses Experiment, das wollte ich damals schon bei, das war geplant für die zweite Staffel Wir lieben Tiere, die ja dann abgesagt wurde. Da wollte ich irgendwie 5 bis 10 Hunde nehmen und also Mischlinge und da mal diese Gentests für die machen und mal gucken, ob da irgendwie was Spannendes bei rauskommt. Das will ich immer noch mal in einem Video unterbringen. Deshalb fand ich jetzt einen Erfahrungsbericht sehr spannend und ich habe dann auch mal ein bisschen geschaut und ich bin auf so einen Nature-Artikel von 2018 gestoßen. Hast du den auch gefunden?
Ja, habe ich gelesen.
Ja. Ja, und das, da geht es nämlich um Gentests und das ist im Endeffekt, es ist keine Studie, sondern es ist ein Kommentar, aber halt in Nature vom 25. Juli 2018, Pet Genomics Medicine Runs Wild. Und das sagt im Endeffekt schon alles. Und die beschreiben da so am Anfang, damit wir mal so ein bisschen Stimmungsbild bekommen, beschreiben sie den Bericht eines 13 Jahre alten Hundes, der hier anonymisiert Petunia aus irgendeinem Grund genannt wird.
Ja, und da habe ich mich auch drüber gewundert.
Ne? Ja, es ist nicht die... Oh Gott. Jetzt ja. Werden die Potterheads mich killen. Ja, ist
komm,
das?
Komm, Karim, komm, wer ist es?
Petunia ist, ja, die Tante, die Frau von dem Fetten, oder?
Genau, die Böse.
Okay, ja, die Böse. Wobei, werden die nicht so halb gut und schützen ihn dann noch oder irgendwie sowas?
Naja, die haben irgendwie dann doch zu viel Pflichtgefühl, um ihn komplett zu verstoßen, aber so richtig geil ist es nicht.
Sie haben zu viel Pflichtgefühl, um ihn komplett zu verstoßen. Wow, das ist ein Zeugnis.
Das war jetzt wahrscheinlich auch nicht super akkurat, aber in meiner Erinnerung war das so. Ja, okay, Petunia, 13 Jahre alt.
Warte, ich muss da ganz kurz ausholen. Wir haben eine, ich darf noch nicht sagen, worüber, wir haben eine Folge für Science vs. Fiction mit Jack Popp zu einem Harry Potter-nahen Thema aufgenommen. Und da ging es... Also da war die Redakteurin auch dabei, das ist ja ein MDR-YouTube-Kanal, und da ging es darum, ein bestimmtes Wesen aus dieser Welt, ob das oder der heißt. Und die haben da eine Viertelstunde recherchiert, Leute angerufen und irgendwie sich echt Stress gemacht, damit nicht die Kommentarspalte explodiert, wenn das Video online geht. Und dann haben, als wir uns gerettet haben, mit dem Plural.
Echt?
weil man sich da nicht festlegen muss.
Witzig, okay. Ihr hättet auch die Diskussion mit ins Video nehmen können. Aber passend zu dem Thema, ich habe letztens mit verschiedenen Freunden darüber diskutiert. Also ich weiß nicht, ob dir das jetzt too much ist, aber im zweiten Teil gibt es ja diesen Basilisken. Kannst du mir folgen? Du weißt grob, worum es geht, ne? Der die Leute versteinert oder tötet. Und wir haben diskutiert, ob durch Brillengläser, ob man da von den Basilisken getötet wird oder nur versteinert wird.
So. Weil die Brillengläser das quasi, weil das war irgendwas mit einem Spiegel oder
genau,
so?
Genau, ja. Es werden verschiedene Leute versteinert und die sehen diesem Tier immer durch einen Spiegel in die Augen. Also entweder durch eine Wasserpfütze auf dem Boden, über einen Spiegel in der Kamera, über einen Spiegel in der Hand. Und sonst wären sie gestorben, so sind sie eben nur versteinert. Und wir hatten unterschiedliche Meinungen dazu. Ich lasse es jetzt hier offen und es können sich ja mal Leute äußern, ob Brillengläser reichen oder nicht. Also im Buch und im Film tun sie das ja anscheinend nicht. Oder sollen
hängt
es nicht tun.
Hängt von der Dioptrienstärke ab.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, also warte mal, jetzt müssen wir aber irgendwie wieder zurück zum Thema.
Wir waren bei Petunia, dem 13 Jahre alten Hund, und die Besitzer haben einen Gentest machen lassen. Und zwar hier Direct to Consumer, das heißt, die haben einfach so einen Wangenabstrich gemacht und haben den dann eingeschickt und dann für $65 halt ein genetisches Ergebnis bekommen, das darauf untersucht hat, ob dieser Hund irgendwelche Erkrankungen hat. Und zwar genetische Erkrankungen. Und da wurde festgestellt, dass, das war übrigens ein Mops, dass der Trägerin einer Mutation war, die ALS, also die amyotrophe Lateralsklerose, eine degenerative neurologische Erkrankung, die halt nicht heilbar ist, dass dieser Mops das Gen dafür trägt. Und dann hatte der tatsächlich Probleme. Und dann haben sie ihn eingeschläfert. So, und das Problem ist, dass diese Probleme viel besser zu erklären gewesen wären mit einer Rückenproblemen, die man behandeln kann. So, sie haben ihn aber trotzdem eingeschläfert wegen dieses Gentests. Und dann daraufhin stellt dieser Artikel jetzt breit und ausführlich die Frage, ob denn diese Gentests irgendwas taugen oder nicht.
Ja. Das ist im Prinzip, war es ja auch grob so die Idee, weil ich dachte, naja, gucken wir uns das mal an. Ich finde es, also für mich stoßen hier total essentiell Wissenschaften und wirtschaftliche Interessen aneinander. Weil das ja. echt, also was man kaufen kann zu diesem Thema, nimmt absurde Auswüchse an. Also ich meine, okay, diese Rassebestimmung, hatten wir ja gerade gesagt, verstehe ich, in einem Rahmen ist natürlich auch irgendwie eine Neugier gegeben. Aber gerade das, was du angesprochen hast mit diesem Panel, wo verschiedenste Krankheiten aufgeführt sind, die da getestet werden. Erstens ist es, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. überhaupt passen gar nicht alle von diesen Krankheiten zu dem Typ Hund oder Katze. Das gibt es übrigens auch für Katzen. Falls du mal Introcat, falls du Hypochonder für Introcat werden willst, kannst du es immer da durchjagen.
Nein, danke.
Also ich glaube, ich fange mal andersrum an. Ich glaube, das, was für die Leute nett daran ist, ist, dass du dein Tier nicht irgendwo hinschleifen musst. Du kriegst dieses Kit nach Hause geliefert. Das ist immer das gleiche Prinzip, egal welchen DNA-Test du wählst. Du kriegst das Kit nach Hause geliefert, da ist so eine kleine Bürste drin. Damit streichst du ein bisschen innen an der Backe entlang, sammelst quasi Zellen von der Backenschleimhaut. Tütest die Probe ein, schickst es zurück und dann dauert es ein paar Wochen und dann kriegst du dein Ergebnis. So. Rassebestimmung ist ein Thema. Dann gibt es diese Krankheitschecks, die irgendwie, ich finde das, was die suggerieren, ein bisschen problematisch, weil du ja, also längst nicht alle Krankheiten haben einen genetischen Hintergrund und längst nicht alle genetischen Krankheiten müssen zum Ausdruck kommen und längst nicht alle Gene, die genetische Krankheiten verursachen, sind identifiziert. Und selbst wenn ein Gen für eine Krankheit identifiziert ist, heißt das nicht, dass da nicht noch andere mit einer Rolle spielen. Und ja, dann gibt es ja auch noch so Effekte wie eine Epigenetik, also das heißt, dass sich das Genom im Laufe des Lebens verändert, die damit nicht, oder also unterschiedlich abgelesen wird zum Beispiel, die damit nicht abgebildet werden kann. Also man macht da so ein Fass an Zweifeln auf, die aber quasi überhaupt nicht abgebildet werden, logischerweise nicht, in dieser Verkaufsstrategie.
So. Lass uns da mal auf diese drei Punkte eingehen, die dieser Artikel kritisch nennt. Weil, also wir können ja schon mal direkt vorwegnehmen, die allermeisten dieser Tests sind Bullshit, gelinde gesagt.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es aber auch gute Tests, auf die kommen wir dann. Und es gibt den Ausblick oder die Hoffnung, dass man das durchaus besser machen könnte. Das ist so jetzt der Bogen. Wenn wir aber mal mit den Kritikpunkten anfangen, die sind halt, also der größte Kritikpunkt ist, die sind halt einfach nicht validiert, diese Tests, ja. weil es einfach keine ausreichende Datenlage dazu gibt und nicht ausreichend Tests wieder kontrolliert worden. Also erfolgte Tests wurden nicht wieder kontrolliert, ob das dann tatsächlich so ist, mit feineren Methoden. Und dementsprechend sind diese Tests einfach so, ja, ich sag mal, teures Raten. Oder? So kann man es nennen.
Ja, auch weil jedes Labor seine eigene Referenz erstellt. Also Referenzbereiche muss jedes Labor erstellen, aber die Pools sind unterschiedlich, ne? Also mit welchen Rassen man es vergleicht zum Beispiel. Ja, okay, go on.
Dann sind dadurch natürlich die Ergebnisse total unpräzise und die Interpretation dieser Ergebnisse ist genauso problematisch. Und das ist das, weshalb wir das hier in dieser Folge besprechen, weil ihr da draußen ja das realistische Szenario ist, BesitzerInnen kommen zu euch und sagen, hier, ich habe meinen Hund testen lassen, der hat dieses Problem laut diesem Test. Was machen wir denn jetzt? Und dann muss man dieses weirde Ergebnis interpretieren. Da muss man sich erstmal anschauen, okay, von wem ist das denn? Ist das, wie valide ist das jetzt? Hat der Hund irgendwelche Symptome? Wie muss ich das jetzt einordnen und das dann halt kommunizieren? Und das ist ja voll der Struggle, weil man da ja einfach über alles eigentlich Bescheid wissen muss. Und diese Interpretationsproblematiken, die werden dadurch bestärkt, dass diese Tests halt ganz häufig sagen, der trägt eine Mutation auf dem Gen und das Gen kodiert für diese und diese Krankheit. Tschüss! Also die ordnen das gar nicht ein.
Richtig.
Ja. Und der dritte Kritikpunkt ist Interessenkonflikt. Das ist genau das, was du angesprochen hast, weil es halt Big Money ist. Man kann da halt sehr viel Geld mitmachen, ohne dass man irgendwie belegen muss, dass die Dienstleistung, die man da erbringt, tatsächlich irgendwie nützlich ist. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und das kann halt auch, also ich meine, der Fall, den du jetzt beschrieben hast, mit ich habe ein Ergebnis und ich weiß es nicht einzuordnen, wenn da nichts rauskommt und ich einen perfekt gesunden Hund auf dem Papier habe, Und der zeigt vielleicht milde Symptome. Ich habe aber dieses Testergebnis vor mir liegen und denke mir, ah, perfekt, ja, da muss ich ja gar nicht zum Tierarzt.
Ja.
So, ja, ne? Genau. Also, das ist wirklich, also, was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre, dass es gut validierte Tests auf einzelne Mutationen und Erkrankungen gibt, die für diese Rasse abgestimmt, gezielt eingesetzt werden. Und zum Teil gibt es das ja auch, ne? Also, wo das total sinnvoll ist, ist zum Beispiel der MDR1-Defekt, ne?
Total, ja.
Der Gendefekt bei Hütehunden, kurz zur Erklärung, bei dem quasi Medikamente über die Blut-Hirn-Schranke gelangen, die eigentlich da nicht hin sollten. Ja, ist ein Gendefekt, den man nachweisen kann. Und dann muss man halt Narkosen anpassen, darf nicht alle Medikamente verwenden, etc. Also super wichtig zu wissen, voll sinnvoll. Ja, ja. Aber es ist genau eine Mutation. Es gibt dann drei Ausprägungen quasi. Du bist entweder hast du es, du bist ein Träger, hast es zum Teil oder du hast es halt nicht. Es gibt es auch in anderen Rassen oder Mischlingen, aber man weiß, okay, die und die Rassen, halt Collies, Australian Shepherds, Cattle Dogs etc. Da kommt es vermehrt vor und dann kann man halt sagen, okay, wir haben hier den Anlass, das zu glauben oder könnte sein, wir testen das. Das ist ja voll sinnvoll. Und was ich mir ansonsten noch wünschen würde, wäre bei Zuchttieren, wo man weiß, okay, bei der Rasse besteht die und die Prädisposition. Bestes Beispiel, die Rassekatzen mit den Herzproblemen, also die britische Kurzhaar zum Beispiel. So eine Herzerkrankung zeigt sich mit 10, 11 Jahren. Bis dahin hatte diese Katze schon x Würfe und die Kitten haben das übernommen, wenn da diese Prädisposition besteht. So, wie cool wäre es, wenn man einfach die Katze direkt, bevor sie das erste Mal in die Zucht geht, testen könnte, um zu wissen, okay, die wird das entwickeln oder vielleicht entwickeln oder die ist erstmal auf dem Papier nicht so arg gefährdet.
Das ist, also zwei Punkte dazu, drei. Mit dem MDR1-Effekt, da haben wir ja in Gießen direkt gesehen, weil dieser Test ja aus der Pharmakologie in Gießen kommt. Da haben wir ja gesehen, wie aufwendig das ist. Und das ist halt extrem ja, Geld und ja, also es kostet einfach Geld, weil es ein großer Aufwand ist, diesen Test zu validieren und für die einzelnen Rassen dann abzustimmen. Klar ist das dann irgendwie auch ein Unternehmen, das dann später wieder Geld abwirft, aber man muss halt erstmal den Aufwand reinstecken. So, das ist das eine. Das andere ist, ich habe noch ein Beispiel für einen guten Test. Wir hatten mal In der Cardio hatten wir einen Hund, der mit Synkopen vorgestellt wurde. Der ist halt beim Spielen einfach umgekippt, ein Labrador. Und ne, der hat sich dann aufgeregt und dann ein Bällchen hinterher und ist dann einfach komplett umgekippt. Dann ist uns aber in der Klinik aufgefallen, dass der bei vollem Bewusstsein ist, während er umkippt. Also es war keine Synkope, der war nicht ohnmächtig. Mhm. Und der Herzschall hat auch nichts ergeben.
Also ihr habt das provoziert. Ihr habt den rennen lassen und euch das angeguckt.
Ja, sagen wir mal so, wir haben, der war irgendwie in der Klinik nicht so bällchenaffin, deshalb habe ich mit einer Studentin und einem Studenten, haben wir zu dritt Runden um den Campus mit diesem Hund gejoggt, umgekippt ist.
Okay.
ja, und der war halt bei vollem Bewusstsein dabei und hat uns halt dumm angeguckt und lag dann da und konnte sich aber nicht bewegen und ist dann wieder aufgestanden, so. Mhm. Und das Spannende ist, es gibt beim Labrador den Exercise-Induced Collapse. Und das ist genau das, dass die halt ne, einfach dann umkippen, bei Bewusstsein sind, sich aber nicht bewegen können, dann wieder aufstehen. Mhm. Und darauf gibt es einen sehr gut validierten Gentest. Und den haben wir gemacht. Wir haben dann für den Blut abgenommen, haben das dahin geschickt. Und dann kam das Ergebnis zurück. Und die Leute wussten, alles klar, das ist nicht schlimm. Dieser Hund hat dadurch keine Lebenserwartungseinschränkungen. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass er beim Spiel sich nicht verletzt, wenn er dann hinfällt. So. Und das war natürlich für die Leute eine extreme Erleichterung. Das ist aber auch wieder auf eine spezielle Krankheit bei einer bestimmten Rasse ein spezialisierter Test. Mhm. Also genau das, was du meintest.
Und das ist auch auf noch einer Ebene ein gutes Beispiel, weil ja aufgrund dessen voll gut rausgezüchtet wurde. Also dieser Exercise-Induced Collapse ist ja massiv zurückgegangen, seit man darauf gut testen kann und die Zucht darauf angepasst wurde. Also es bringt schon auch was, wenn der von Zuchtverbänden sinnvoll eingesetzt wird.
Genau, und das ist das, was dieser Nature-Artikel, dieser Kommentar auch sagt, dass wir ja dadurch, dass das so günstig ist, diese Tests zu machen, dass es möglich wäre und wünschenswert wäre, dass diese ganzen Testergebnisse, diese zigtausende Testergebnisse genommen werden und dann halt nachkontrolliert werden, damit man die Validität steigert. Und tatsächlich diese ganzen Szenarien, die du da vorhin angesprochen hast, so wir testen einfach mal Rassekatzen auf Herzfehler, damit das in ein paar Jahren eine Realität ist. Aber das funktioniert halt nicht, solange man, das ist jetzt die Aussage des Artikels, solange die wirtschaftlichen Interessen da einfach frei laufen dürfen. Weil 2018 war es so, und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das heute immer noch so, dass es keine Regulierungen dafür gibt. Das heißt, ich darf so einen Test anbieten, sowohl in den USA als auch in Europa, ohne dass ich verpflichtet bin, da irgendwas über die Validität zu sagen.
Ja, wüsste ich jetzt auf jeden Fall auch nicht. Ja.
Ja, und das ist halt natürlich ein Problem. Und solange sich das nicht ändert, besteht ja auch kein Anlass, dass Firmen da das Geld reinstecken müssen. Das wäre aber wünschenswert, dass sich das ändert, weil dann hätten wir halt in ein paar Jahren ausreichend Ergebnisse, um da coole Studien von zu machen und zu sagen, okay, alles klar, jetzt können wir tatsächlich auf das und das testen und auf die und die Erkrankung ist es aber sehr ungenau und hier ist es sehr genau. Also dann hätte man einfach mehr.
Ja, es wäre einfach ein weiteres diagnostisches Tool, so aus unserer Methodenpalette, die man halt anwenden kann. Auf jeden Fall. Das wäre super gut, ja. Ich habe noch ein paar Beispiele für die Spitze des Eisbergs, wohin sich die wirtschaftlichen Interessen auswachsen. Du kannst einen Wolf-Faktor in deinem Hund testen.
Wow, oh Gott, was ist das denn?
Ob in den letzten 3 Generationen da Wolf oder Wolfshund drin vorkam.
The fuck?
Ja. Hä? Sinnvoll, ne? Also ich sag mal, eine Generation, wie lange ist eine Generationszeit beim Hund? Sagen wir mal so 5 Jahre oder so?
Ja, also in den letzten 15 Jahren soll da ein Wolf drin gewesen sein.
Genau. So.
Woher soll denn dieser Wolf kommen?
Das habe ich auch gefragt. Wo? Wie?
Die bösen Wölfe brechen in Häuser ein und besteigen irgendwelche armen Hündinnen.
Aber ich glaube, es ist schon sehr cool, wenn man behaupten kann, mein Hund ist zu einem 16. Wolf.
Ja, da kommen wir auf diese komische, meine Bengal-Katze ist ja eigentlich eine Wildkatze, so dass es. Ja, dass Leute das cool finden, aber es halt einfach nicht cool ist.
Ja. Und was du auch bestimmen kannst, ist das genetische Alter deines Hundes.
Also was heißt genetisches
Alter? Hat nichts mit dem echten Alter zu tun, sondern da wird einfach die Telomerlänge gemessen. Also quasi diese Schutzkappen, die auf der DNA sitzen. Das sind so repetitive Sequenzen. Und die bauen sich ab im Laufe des Lebens. So, und dann kannst du quasi gucken, wie alt ist denn mein Hund genetisch? Überhaupt gar keine Aussagekraft, nichts. So, du kannst daraus nichts machen. Du kannst sagen, ja, okay, mein Hund ist genetisch 3 Jahre jünger als auf dem Papier. So what? Ja, trotzdem die Hüftschmerzen.
Aber
oder umgekehrt.
Oh, böse. Aber da wird doch bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass da die naheliegende Interpretation, die man dann da reindichtet, ist, okay, der Docht ist so und so weit abgebrannt, sozusagen, oder?
Ja, klar. Aber das stimmt halt nicht.
Ja, klar, aber das ist das, was da wahrscheinlich rausgelesen wird. Und ich, ja, cool, okay, Hammer.
Ja. Ja, also das wäre super, super cool, wenn sich das ein bisschen in eine wissenschaftlichere und fundiertere Richtung entwickelt und wenn es auch vor allen Dingen noch mehr Tests gibt, die gut funktionieren. Also was noch ein Beispiel ist übrigens, was super gut verstanden ist, sind die Farbvererbung, Fellfarben. Also das ist ja wirklich, da gibt es sehr definierte Genorte, an denen verschiedene Gene sitzen, die für die und die und die Muster oder Farben kodieren. Und das ist total gut erforscht und verstanden, wie das funktioniert. Da gibt es eine gute Website von der Uni Saskatchewan. Also nee, die Website ist nicht gut, die ist furchtbar alt und und komisch. Aber da ist halt, also da findet man alles. Da ist alles bis ins kleinste Detail aufgedröselt mit Literaturangaben etc. Also das ist, so würde ich mir das wünschen für den ganzen Rest auch. Weil in den allermeisten Fällen ist es ja eben wahrscheinlich auch nicht nur ein Gen.
Und dieses Farbvererbungsding ist auch, wenn man ehrlich ist, das Uninteressanteste, was man da so testen kann, oder? Was einfach Hardcore Wayne ist, ob der Hund jetzt, also welche Farbe der Hund hat.
Ja, naja, also ich meine, für einen Züchter ist das schon, also ich meine, das wird ja auch total, damit wird ja geworben, ne? Wenn du jetzt einen Australian Shepherd kaufst und das ist ein, sagen wir mal, Blue Merle, also diese grau gefleckten, und der ist aber Red Factored, Der hat dann keine rote Farbe im Fell, aber das bedeutet, der kann das Rot vererben und die roten Tiere sind beliebt oder so. Also das hat in dem Kosmos schon eine Relevanz, klar, für das Einzeltier am Ende. Jo.
Lass mich paraphrasieren. Also das, was ich meinte, war, dass es Bullshit ist, für den sich Leute interessieren.
Ja, okay, ja.
Wenn ich das mal so bewerten darf.
Aber auch da wieder Anwendungssache, ne? Also wenn du das benutzt, um zum Beispiel das Dilute-Gen, von dem wir in der letzten Folge gesprochen hatten, weniger zur Ausprägung zu bringen, weil die dann fiese Hautkrankheiten kriegen. Gut, dass man nicht zwei Mörl-Tiere kreuzt, sollte bekannt sein. Und das ist ja auch ziemlich sichtbar, da ist ja nichts versteckt. Aber ne, auch da wieder, die Anwendung ist alles. Kann man auch sinnvoll benutzen.
Ja.
Okay, also unterm Strich gutes Tool, was sich in eine komische Richtung entwickeln kann, wenn man es unsachgemäß verwendet, mit viel Potenzial in eine gute Richtung.
Ja, und an alle Tierärztinnen und Tierärzte die Aufforderung, da halt transparent aufzuklären und wenn Leute mit so einem Test in die Praxis kommen, dann einfach zu sagen, okay, pass auf, das muss man so und so einordnen, das Quatsch, das funktioniert so.
Ja, das ist, glaube ich, schon auch Teil des Problems, ne? Dass man nicht so genau weiß, wie die funktionieren, dass eben die, also ich habe auf mehreren Anbieterseiten versucht, die Hintergrundinformationen zu kriegen oder Validierungen zu finden.
Das Geschäftsgeheimnis.
Ja, das sind total schwammige Formulierungen teilweise. Also du kannst ja auch so seltsame Tests auf Unverträglichkeiten machen, wo dann irgendwie die Proteine aus dem Speichel auf die Allergene reagieren sollen. Das ist wirklich ein Satz zur Erklärung, wie dieser Test funktioniert. Also das sind auch nochmal ganz grundlegende Verständnisprobleme da, also wo man einfach sich sehr dahinter klemmen muss, um da durchzusteigen.
Ja. Alright.
Gut.
Das war unser Abriss zu Gentests, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Okay. Dann bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Tschüss, Karim.
Ciao, Kakao.
Habt ihr vielleicht auch schon mal einen Gentest von euren Tieren gemacht? Und kamen da vielleicht sogar interessante oder witzige Dinge bei raus? Erzählt uns doch gerne davon. Entweder Karim bei Instagram unter der YouTube-Tierarzt oder per E-Mail an breakingvet@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.